D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Es sind vor allem Jungs, die ganz große Mehrheit der Flüchtlinge, die in der letzten Zeit nach Deutschland gekommen sind. Das sind Männer. Die meisten sind zwischen 16 und 35 Jahren alt. So die Zahlen für das vergangene Jahr.
Wenn über muslimische Flüchtlinge und Liebe diskutiert wird, ja, dann geht's schnell um die sexuellen Übergriffe von mehrheitlich Nordafrikanern in der Kölner Silvesternacht vor einem Jahr. Oder um die angebliche Unterdrückung von Frauen im Islam.
Eine Stunde Liebe schaut ein bisschen genauer hin. Sind junge muslimische Männer tendenziell alle Machos? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Islam und sexueller Gewalt? Und was denken Flüchtlinge selber über die Liebe? Und wir stellen euch zwei Flüchtlinge, zwei Männer vor.
Ja, ich habe Khaled getroffen, 23, auf der schweren Suche nach einer Freundin.
Und ich habe Ibrahim getroffen, der ist vor sexueller Gewalt im Libanon nach Deutschland geflohen.
Viele Facetten, viele Meinungen, viele Einblicke und zwei Moderatoren. Ich bin Shanli Anwar.
Und ich bin Till Opitz. Herzlich willkommen.
D-Radio Wissen.
Es ist eine Art Wendepunkt beim Thema Flüchtlinge. Der Start ins Jahr 2016. Die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln, aber auch in anderen Großstädten. Sexuelle Gewalt, die mehrheitlich von jungen nordafrikanischen Männern ausgegangen ist. Von Männern, die als Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind oder illegal eingereist sind. Wie sich die Debatte danach um Flüchtlinge und Sex das ganze Jahr über entwickelt hat, fasst Shanli Anwar in einem persönlichen Rückblick zusammen.
Die Silvesternacht geht mir doppelt nah. Köln ist meine Heimatstadt. Die Bilder von der Domplatte tun weh. Leute werden beklaut, Frauen massiv angegrapscht, die Polizei versagt. Und die Täter? Ein Pulk von offenbar eh schon Kleinkriminellen, darunter viele Asylbewerber oder illegal nach Deutschland Eingereiste, mehrheitlich Nordafrikaner. Mir geht das nah, weil meine Eltern selbst vor 30 Jahren aus dem Iran hierhin geflohen sind. Politische Flüchtlinge. Ich weiß, wie es sich anfühlt, hier fremd zu sein. Ich weiß, wie es für meine Eltern war, bei Null anzufangen, sich ein neues Leben aufzubauen, mühsam die Sprache lernen, Arbeit finden, sich durchschlagen. Ich weiß, dass sich der Alltag von den vielen neuen Flüchtlingen vor allem um die eine Frage dreht. Wie kann ich hier ankommen? Und dann sowas. Aber Silvester war ja nur der Anfang, der Rechtspopulisten so viel Munition in der Flüchtlingsdebatte gegeben hat. Immer wieder werden Einzeltaten instrumentalisiert, um gegen Flüchtlinge im Allgemeinen zu hetzen. Und eine Armlänge Abstand halten hilft da kein bisschen. Es ist viel komplizierter. Im Sommer Übergriffe im Freibad. Junge Flüchtlinge greifen wieder Frauen an. Geht natürlich gar nicht. Pubertät hin oder her oder Kulturschock ausgelöst durch nackte Haut. Es muss präventiv sexuelle Aufklärung geben und nicht erst Erklärungsversuche hinterher. Und es ist total scheinheilig, wenn Menschen, die sich nie für Frauenrecht interessiert haben, plötzlich in Anführungsstrichen unsere deutschen Frauen beschützen wollen. Da wünschte ich die Netzdebatte, Hashtag ausnahmslos, gegen sexualisierte Gewalt und gegen Rassismus, würde in der Gesellschaft mehr diskutiert werden. Aber dazu müsste man ja differenzieren. Und das wird immer schwieriger. Aus Merkels Wir schaffen das ist längst ein Wie schaffen wir das geworden. Dann im Herbst, Vergewaltigung und Mord in Freiburg. Täter, mutmaßlich ein afghanischer Flüchtling, der schon in Griechenland auffällig geworden war. Dann zwei Vergewaltigungen in Bochum. Das hat mich und viele Freundinnen total aufgewühlt. Jetzt gibt es staatliche Sexaufklärungsseiten im Netz und Flirtkurse für Flüchtlinge. Aber vor allem, es gibt viele, viele Flüchtlinge, die Angst um ihren Ruf in Deutschland haben. Dann im Winter, der erste große islamistische Terroranschlag in Deutschland auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Rechtspopulisten sehen sich bestätigt, die Stimmung gegenüber Flüchtlingen am Tiefpunkt. Nochmal zum Thema Sexualität. Dass es da Probleme gibt, wenn Kulturen aufeinanderprallen, das ist nicht überraschend. Dass wir wirklich über Frauen- und Männerbilder reden müssen, nicht nur mit männlichen Flüchtlingen, sondern auch mit den Frauen, die in der Erziehung großen Einfluss haben, keine Frage. Ich finde, wir müssen ehrlich und offen miteinander reden. Aber am liebsten, bevor etwas passiert. Statt politischer Aktionismus und mediale Aufregung hinterher.
D-Radio Wissen.
Sex vor der Ehe geächtet. Das Leben von Männern und Frauen fast immer und überall getrennt. Sexualaufklärung, Fehlanzeige.
Viele der Flüchtlinge, die in den letzten Monaten nach Deutschland gekommen sind, kommen eben aus Ländern, in denen Sexualität ein großes Tabu ist. Zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak.
Solma Skolsa-Bahi-Broglavski ist Psychotherapeutin und Psychiaterin in Bielefeld und Dozentin für interkulturelle Kompetenz. Und ich habe sie in Bielefeld gefragt, wie es kommt, dass es in diesen Herkunftsländern so extrem konservative konservative, ja fast schon sexualfeindliche Positionen gibt.
Man muss erstmal dafür die Historie kennen. Während wir 1968 hier in Deutschland oder in Europa die sexuelle Revolution oder diese ganze 68er-Bewegung hatten und sie würden jetzt einfach in den Archiven recherchieren, Bilder aus Afghanistan nehmen, aus Syrien, dann sehen sie Frauen in Minirock, Männer, ganz cool. Und die waren schon die 68er-Revolution, während wir hier oder unsere Großeltern, die hier waren, erstmal erkämpfen müssten. Dann passierte aber etwas ganz Bestimmtes. Diese Länder haben eine politische Umwälzung bekommen, eine militärische. Da begann in diesen Ländern die Radikalisierung Richtung sich abschirmen, Diktaturherrschaften. Und die haben in diesen Ländern das Thema Religion missbraucht. Das Thema Religion wurde in Syrien, aber auch in Afghanistan, solange Diktatur war, war quasi auch Religion verboten. Und das führte dazu, so wie wir das zum Beispiel auch in Polen hatten, dass die Menschen nach innen religiöser wurden, weil sie sonst keinen Halt hatten nach draußen. Das syrische Volk ist kein klassisch arabisches Volk. Sie beziehen sich auf das Phönizische. Und um sich gegen Assad zu, oder auch dasselbe gilt für Irak, haben sie sich an das sunnitische, wahhabistische Saudi-Arabien angehangen. Insofern ist es nicht eine Frage der Religion, mit der wir hier beschäftigen. Es ist eine Frage der Politik und der Zusammensetzung dieser Länder.
Nun haben wir in diesen Ländern eben durch religiöse, politische Machtstrukturen, aber zum Beispiel eine ganz starke Trennung von Männern und Frauen. Das gilt sowohl in Syrien, das gilt aber auch zum Beispiel in Afghanistan. Wie wirkt sich das denn aus, wenn ich jetzt sozusagen als Flüchtling so einfach erstmal aufgewachsen bin und das auch normal finde?
Alles, was eine Trennung hat, führt zu einer Neugier und Anspannung. Und durch diese Anspannung ist eine unglaubliche Ladung entstanden. Diese Länder haben ja zu 70% junge, erwachsene Menschen, die erstmal ihre Sexualität entdecken. Ich habe ein Geschlecht, ich habe eine Erregung, was muss ich tun? Und wenn sie dann hier sind und diese Trennung nicht erleben und man hat indoktriniert, dass wenn jemand seinen Körper nicht verhüllt, deshalb auch zur Verfügung steht, dann kann ich die Codes nicht übersetzen. Was heißt Blickkontakt? Was heißt Handkontakt? Was heißt Schulterkontakt? Und was heißt eigentlich, dass jemand die Haare offen hält? Ist das ein Signal für ich will dich oder ist das ein Signal ich mag dich? Was ist ein Lächeln? Ein Lächeln ist nur ein Lächeln und keine Einladung zu küssen. Wenn wir ihnen die Möglichkeit geben zu sagen, pass mal auf, wenn du jetzt im Schwimmbad bist und du siehst jemanden ganz erregt dann, und bist ganz total erregt, dann fang einmal die Fünferreihe runter zu zählen, dann beruhigst du dich wieder und dann kannst du auch anfangen zu flirten. Das funktioniert viel besser und es ist auch viel schöner. In allen Ländern dieser Welt, bevor zwei Menschen im Bett landen, müssen sie vorher zusammen essen und es fängt mit der Vorspeise an und nicht gleich mit der Hauptspeise. Das dauert nur 5 Minuten, dann ist man satt. Denn bis die Symbolik verstanden haben, dass der Orgasmus muss auch nur kurz dauert, ist es, braucht Zeit. Es fehlt einfach an eine grundlegende, offene, ehrliche Sexuallehre.
Der Koran hat auch Stellen, wo er ganz klar eigentlich die Sexualität der Frau sehr hochwürdigt.
Absolut. Die Pflicht des Mannes besteht darin, dass die Frau im Rahmen der Sexualität zu ihrer Befriedigung kommt. Das heißt, der Orgasmus der Frau wird im Koran indirekt als höchste Gut beschrieben. Die Sexualität der Frau wird auch geschützt. Auch diese Geschichte mit, wenn ihr euch trennt, dann musst du 3 Monate noch warten. Da hat mich auch ein junger Mann gefragt, kann ich jetzt nicht genau sagen, ob er Afghaner oder Pakistaner war, ja, weil die Frau unrein ist. Da habe ich gesagt, nee, das hat mit der Unreinheit nichts zu tun, mein Lieber. Das hat damit zu tun, dass der Koran gesagt hat, wenn ihr Sex habt, dann nimmt die Verantwortung. Bis zu 3 Monate dauert es, ob ein Kind entsteht oder nicht. Und du wirst dich nicht aus dem Staub machen, Junge. Und das hat nichts mit der Reinheit oder Unreinheit der Frau zu tun. Das hat mit deiner Verantwortung über deine Samen zu tun, die du durch die Gegend verstreut hast. Koran hat Vorkehrungen getroffen, für die Verantwortung der Sexualität. Koran ist weder sexunfreundlich noch frauenunterdrückend. Aber man muss erstens immer im Kontext verstehen, in welchem Jahr das geschrieben ist. Dieses Gedankengut, dass eine Frau ihre Sexualität verstecken muss, ist das Produkt des menschlichen Geschlechts und der menschlichen Interpretation der heiligen Bücher. Wir müssen überhaupt unsere eigene Kultur verstehen. Ich wundere mich immer wieder, wenn wir über Länder sprechen, aus denen Tausende eine Nacht geschrieben steht. Syrien Syrien, Afghanistan, wo Kamasutra und so weiter herkommen. Das heißt, diese Länder haben eine unglaublich lange Geschichte. Denken Sie an Syrien, die ersten Dessus-Läden kamen aus Syrien, aus Damaskus. Das war nicht Paris. Das muss man sich vergegenwärtigen. Also es ist wichtig, dass Sie erstmal Ihre eigene Ich-Identität lernen, auch mehr stolz sind auf Ihre Identität. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die jungen Menschen versuchen, hier cooler zu sein, unter Anführungszeichen, als die Einheimischen und wollen noch aggressiver flirten. Und dann wundern sie sich, dass sie eine Abfuhr bekommen. Und eine Abfuhr ist Frustration und Frustration ist Aggression und die Kette ist schon vorprogrammiert.
Solmaz Golzabahi-Broklawski vom Institut für transkulturelle Kompetenz in Bielefeld. Sie erinnert an sexuell liberalere Zeiten, die es zum Beispiel in Afghanistan und Syrien gegeben hat.
Und sie sagt, die Codes, was ein Blick hierzulande bedeutet, sind für viele Flüchtlinge nicht so leicht zu deuten. Da braucht es dringend mehr Aufklärung, gerade auch in Sachen Liebe und Sexualität.
D-Radio Wissen.
Ibrahim ist 30 Jahre alt, Koch, er ist ursprünglich aus dem Libanon. Er ist vor gut einem Jahr als Flüchtling nach Deutschland gekommen.
Ich habe Ibrahim diese Woche in Köln getroffen und er hat mir erzählt, dass er ursprünglich gar nicht nach Deutschland wollte.
And the reason why I came to Germany, at the beginning, Germany was not my target. I was not planning to come to Germany. I was at first planning just to flee from Lebanon to Netherlands. Just because I had a lot of threats and danger regarding my sexuality. And also I was thrown from a balcony from a third floor just because I was gay.
Ibrahim ist also geflohen, weil er als Schwuler im Libanon verfolgt wurde, wegen seiner sexuellen Orientierung. Und ich habe ihn auch gefragt, was damals in seiner Heimat genau passiert ist.
What happened is I got to know in Lebanon a guy on a dating app called Grindr. Okay. And after we exchanged pics and everything, he invited me to his place. It was at Ramadan. And when I went to his place, I entered to the flat. I saw a different person from the pictures. So at the beginning, I told him, sorry, maybe it's a wrong flat. He then slapped me directly to my face. He prepared everything like cables, some materials just to violate me. So we had a fight in his flat. He started hitting me with a cable and a metal rubber.
Tja, statt eines Dates wartete also Gewalt auf Ibrahim in dieser Wohnung da. Und Homosexualität ist im Libanon eben geächtet. Man kann dafür sogar ins Gefängnis kommen. Und dieser Schwulenhasser, der tat ihm dann aber noch mehr Gewalt an.
I tried to escape to the balcony just to scream out. So he threw me from the balcony. So I fell from the balcony from the third floor on a ceiling of a car, which prevented me from dying because it absorbed all the impact of the falling. And later on I fell on the ground. After that, I stayed 1 year in bed because I did a lot of surgeries for my back, for my legs. And they accused him for the attempt of kill. At the same time, they accused me for being homosexual, for the act of homosexuality.
Ja, Ibrahim wurde brutal geschlagen, ist vom Balkon 3 Stockwerke tief gestürzt, hat das Ganze aber überlebt mit diversen Brüchen, Verletzungen, war ein Jahr im Krankenhaus und wurde dann noch wegen Homosexualität vor Gericht angeklagt. Und er hatte auch weiter Angst vor seinem Angreifer. So hat er sich nach seiner Genesung dann irgendwann entschieden, ich muss weg aus dem Libanon.
I just decided to flee Lebanon. Imagine, I had a court on 19 November and I fled Lebanon on 21 November. So it was a decision of one night. I just sold my stuff like a laptop camera just to avoid a ticket plane to go to Turkey. And from Turkey, I managed to come through the Balkan countries. I was planning to go to Netherlands. But when I arrived to Germany, I was in a bad medical situation. So they had to move me to a hospital. I met a doctor over there and she was so nice with me. She asked me, why do you want to go over there? I told her because I want to apply sexual orientation asylum and it's the most country tolerated for this issue.
Also Ibrahim ist Hals über Kopf weg aus dem Libanon über die Türkei und die Balkanroute nach Deutschland. Wegen Gesundheitsproblemen ist er dann auf dem Weg nach Holland in Deutschland im Krankenhaus gelandet. Eigentlich wollte er in Holland Asyl wegen Verfolgung aufgrund sexueller Orientierung beantragen. Er ist dann aber in Köln geblieben.
When I was 3 days in hospital, all the day I was checking on my phone, what is Cologne, where I am, because I don't know Cologne. And I started to see it's really gay-friendly city, so I had a lot of perspectives, a lot of hopes, a lot of views of freedom and everything. But after 3 days, when I have to move out from the hospital, I was really shocked because they moved me to a camp full of refugees. And I was in the same situation. The people who I escaped from, I found myself between them, among same culture, among same mentality, among same homophobic hate. A lot of Islamic people who really hate homosexuality.
Nach dem Krankenhausaufenthalt ist Ibrahim dann hintereinander in zwei verschiedene Flüchtlingsunterkünfte gekommen im Rheinland. Da waren auch viele islamische Flüchtlinge und die haben ihn auch wegen seiner Homosexualität angegangen, ihm gedroht und ihn angerempelt.
Verbal violence, for example, people started to show off how they humiliate or kill homosexual people in their home countries. Later on to move to physical violence. If, for example, if I'm walking, somebody will just hit me on my shoulder. We have open showers. People start when I'm showering to throw eggs on me. So it's like more humiliating, more physical sexual harassment. They think that you are gay, you are easy to have sex or something. All kinds of violence, all kinds of harassments and abuse that we escaped from, we faced the same situation in camp.
Ibrahim wurde also da von homophoben Leuten zum Teil mit Eiern beworfen, anders angegangen und Hilfe von der Aufsicht, die hat er kaum bekommen. Und erst über queere Flüchtlingshelfer hat er dann Kontakte bekommen, sich eine andere Bleibe organisiert, wo er sicher ist. Und heute, da hilft Ibrahim anderen trans- und homosexuellen Flüchtlingen, organisiert zum Beispiel gemeinsame Abendessen für diese Gruppe von Flüchtlingen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Es ist kompliziert, wie so oft. Die Mehrheit der in den letzten Monaten nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge hat absolut gar nichts mit sexuellen Übergriffen oder mit Terrorismus zu tun. Die meisten Geflüchteten, die suchen einfach ein Leben in Sicherheit, in Frieden, die suchen nach einem Job und Liebe.
Aber es gibt auch problematische Leute unter den Flüchtlingen. Das ist die Erfahrung von Solma Skolzabahi-Broglawski, die muslimische Ärztin und Psychotherapeutin, die arbeitet in Bielefeld mit vielen Flüchtlingen. Und ich habe sie gefragt, um wen es da geht.
Unter dieser Gruppe von Menschen, die hier auch geflüchtet ist, gibt es auch sehr viele, die Aggressionspotenzial haben. Wir sprechen über Afghanistan, wir sprechen über Irak, wir sprechen über Syrien, Länder, die seit 10, 20, 30, sogar 40 Jahre im Krieg befinden. Wir haben haufenweise traumatisierte Menschen, die nie in einer normalen Situation gelebt haben. Sie werden getriggert, sie haben auch viel Gewalt gesehen und sie haben auch viel Vergewaltigungen vor Augen gesehen. Einer der Hauptstrafen oder Einschüchterungen war ja öffentliche Vergewaltigungen oder Entehrungen. Das heißt, wir haben mit einer Gruppe von Menschen zu tun, die Gewalt als mögliche zulässige Antwort auf Frustration für selbstverständlich kennt. Und da ist einfach eine Therapiebedürftigkeit da. Die müssen lernen, dass Gewalt nicht die Antwort ist. Und ich finde auch manchmal unsere Flüchtlingshelfer, Helferinnen, überschreiten da bestimmte Grenzen, ohne dass sie auch die Codes kennen.
Was meinen Sie zum Beispiel, dass auch von deutscher Seite von Flüchtlingshelferinnen und Helfern sozusagen falsch verstanden wird, falsch gemacht wird?
Also ich habe zum Beispiel hier eine ehrenamtliche Sprechstunde. Da war vor kurzem eine junge deutsche Pädagogin, Studentin, die mir einen Afghanen brachte, der braucht Hilfe und so weiter. Ich unterhalte mich mit ihm knapp 10 Minuten und sage, gut, sie konsumieren. Und natürlich war sie völlig entsetzt, er konsumiert nicht und so weiter. Letztendlich gab er danach 5 Minuten zu, dass er im Iran eine Heroinabhängigkeit hatte, die auch 2 Jahre im Gefängnis im Rahmen der Entwöhnung behandelt wurde und dass er hier immer noch Haschisch konsumiert. Es wird einfach alles schön geredet und dann fing die junge Frau tatsächlich mit mir an, ja, aber dann versucht er sein Trauma zu behandeln. Wir können nicht einfach alles rechtfertigen. Wir haben teilweise auch, und das muss man auch sagen dürfen, in diesen Ländern ist nun einmal Drogenkriminalität und er war im Gefängnis, der hat Gewalt erfahren, der hat Gewaltpotenzial. Und die junge Frau war völlig entsetzt, als ich gesagt habe, so geht das nicht. Er kriegt eine ganz klassische Entwöhnungsbehandlung, er muss entgiften und dann können wir überhaupt reden, ob er Trauma hat. Und sie hatte das Gefühl, dass ich ihn abweise, weil er Afghane ist. Mir war auch die Beziehung zu eng, weil sie versuchte, ihn zu beschützen. Und für ihn war sie sowas wie eine Freundin. Ne? Und keine Helferin. Und man darf keine falschen Signale senden. Das muss man einfach auch sagen.
Wenn es eben Menschen, die Kriminalität, die Gewalterfahrung erlebt haben, hier dann auch darunter sind, wie kann Gesellschaft da präventiv agieren?
Also es wäre gut, wenn wir in den Heimen, in den Einrichtungen wirklich anfangen, das Ganze systematisch anzugehen. Das eine ist natürlich, die Biografie der jeweiligen ordentlich zu explorieren, nicht schönreden, nicht schlechtreden. Wir haben mit sehr vielen Dolmetschern zu tun, die weglassen oder zulassen. Das zweite ist, sie brauchen eine Vermittlung der europäischen deutschen Kultur. Der Codes der Deutschen müssen sie verstehen. Sie können vieles nicht übersetzen. Manche Patienten kommen kommen zu mir und sagen, sagen Sie mal, was ist das eigentlich, dass die Deutsche von mir kein Geschenk annehmen? Heißt das, dass sie mich ablehnen? Sage ich, nein, Geschenke annehmen. Wissen Sie, es gibt in Ostwestfalen so einen Spruch, erstmal einen halben Pfund Salz zusammen essen, dann sind wir Freunde. Das heißt, so sofort nach 2 Minuten Geschenke austeilen ist sehr unecht für die Deutschen. Das heißt, man muss eine Vermittlung machen. Und das findet einfach nicht statt. Wir führen keine Vermittlung und wundern uns über die Missverständnisse, die manchmal auch entarten.
Unter den Flüchtlingen gibt es auch viele traumatisierte Menschen und Menschen, die Gewalt für normal halten.
Sie brauchen professionelle Hilfe, sagt die Therapeutin Solmaz Golsabahi-Broklavski aus Bielefeld.
D-Radio Wissen.
Single sein, auf Partnersuche sein, das ist schon nicht leicht. Als Flüchtling aber erst recht nicht. Khaled ist 23, vor 1,5 Jahren alleine nach Deutschland gekommen und nicht gerade schüchtern. Khaled macht aber immer wieder die Erfahrung, sobald er sagt, dass er Syrer ist oder Muslim, dann sind Frauen plötzlich nicht mehr interessiert, auch wenn die Frauen vorher gerne mit ihm geflirtet haben.
Ja, ich habe Khaled in einem Café in Köln getroffen. Er sieht sehr modisch aus, irgendwie älter als 23, die braunen Haare an den Seiten kürzer rasiert, gepflegter Hipsterbart, hat viel gelächelt, ist gut gelaunt, weil er gerade eine Ausbildung als Kraftwagenfahrer angefangen hat. Jetzt fehlt nur noch eine feste Freundin und kurz hatte er schon mal eine.
Als ich 2 Monate in Deutschland bin, ich habe eine Freundin gehabt. Ich habe mit ihr Englisch gesprochen, weil ich kann gar nicht Deutsch.
Stopp. 2 Monate hier und du hast eine Freundin. Wie hast du sie kennengelernt?
Ja, ich weiß nicht, in Straße. Ich rede mit einer Freundin an der Seite und sie ist aufgestiegen. Sie hat mit mir ein bisschen gesprochen, dann, ja, wir haben Nummer getauscht, so einfach so. Aber sie hat nicht gedacht, dass ich bin aus Syrien oder so. Die Frauen merken nicht, dass ich bin Araber oder ich bin so. Sie merken, ja, ich bin nicht aus Deutschland, aber die denken, dass ich bin von EU.
Also was hast du da für Erfahrungen mitgemacht?
Ich bin immer ganz ehrlich, ich lüge nicht. Ich bin aus Syrien. Wenn sie fragt über Religion, ich sage auch, dass ich bin Muslim, dann sie wollen das nicht mehr. Also ja, also sie zeigen das nicht, sie bleiben immer hoffentlich, aber sie wollen nicht mehr, also lieber oder so. Die halten sich zurück.
Fühlt sich das für dich an?
Das kann man nicht aussprechen. Dass man nur das fühlen, das echt tut weh. Das mir sehr tut weh, weil wenn zum Beispiel ich rede mit einem Mädchen und sie sagt, nein, ich will keinen Männer, dann das ist okay. Aber wenn ein Mädchen, sie will, sie wäre bei mir und dann sie wäre kein mehr, weil ich bin arabisch Mensch, also ich bin Muslim, das ist, tut weh. Du kannst einfach mich kennenlernen. Wenn du findest, dass ich bin ein schlimmer Mensch, dann du kannst einfach sagen, ja, ich will nicht mehr mit dir reden oder so. Das ist das Problem, weil sie geben keine Chance, dass man zeigen. Sie gucken nur die Fernsehen, die schlechten Sachen im Fernsehen und so und sie hat Vorurteilung über uns.
Was glaubst du, wovor die Frauen dann Angst haben oder welche Sorgen sie haben?
Die denken, dass sie muss zum Beispiel Kopftuch tragen oder sowas. Ja, und sie hat schlechte Vorurteilung über Islam. Das Islam ist sehr, so sehr hart. Der Mann ist Chef und die Frau die kann nicht sagen, ich glaube deswegen. Und sie denken zum Beispiel später, wenn sie hat mich verliebt, dann ich lasse sie und gehe ich und heirate eine andere Frau oder ich suche eine muslimische Frau oder so. Sie denken immer einfach so. Sie denken, dass wir wollen nur sie verarschen.
Aber du hast nach 2 Monaten in Deutschland schon direkt eine Freundin gehabt. Also Frauen kennenzulernen ist für dich nicht schwierig?
Nein, auch in Syrien. Ich hatte viele Freundinnen. Ja, also das ist, also meine Mutter, wenn sie mich sehen, dass ich auf Handy rede, sie weiß sofort, dass ich rede mit einem Mädchen. Ja, mit wem redest du? Eine neue oder was? Ja, verstehst du? Ich bin ein Mensch, ich kann nicht ohne Liebe leben. Und jetzt, ich lebe ohne eine Frau oder ein Mädchen, das, ich kann nicht sagen, wie viel ich fühle für mich. Es gibt Momente, wo ich echt einfach nur in den Arm genommen werden möchte. Ich möchte die Wärme fühlen. Ich suche nicht nur Sex mit Frauen. Nein, auch dieses Gefühl, dass jemand neben mir steht und ja, er ist immer zu mir da. Ich habe jetzt einen guten Job. Ich habe jetzt viele Freunde, also normale Freunde. Freunde und Freundinnen auch. Aber ich habe keine Freundin und keine Familie, keine Bruder. Das ist sehr, 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 sehr schwer.
Hast du auch mal versucht, vielleicht hier in Deutschland gibt es ja auch Mädchen, die auch, oder Frauen, die muslimischen Glauben haben.
Ja, stimmt. Die türkischen Frauen, die wollen gar nicht Flüchtlinge. Zum Beispiel, wenn ich rede mit einem Mädchen auf einem Party oder zum Beispiel in einem Kaffee oder so. Also ich habe bis jetzt keine eine muslimische Frau also getroffen und also habe ich bis jetzt das nicht probiert. Aber früher in Syrien, ich habe gesagt, sie sind auch alle Muslime in Syrien. Und ich hatte viele Freundinnen in Syrien. Aber bis jetzt habe ich, wahrscheinlich wo ich wohne, es gibt keine viele Menschen, sind Muslime. Aber bis jetzt habe ich ja nicht probiert.
Und was wünschst du dir für die Zukunft? Was wünschst du dir für die Liebe?
Für die Liebe. Ich mag Frauen richtig. Aber ich mag auch besser, wenn ich eine richtige Frau getroffen und ich bleibe immer mit ihr. Also ich will auch nicht immer mit anderen und anderen und anderen. Nein, ich wünsche immer, dass ich eine sehr, sehr schöne Frau habe und dann ich gucke gar nicht vor andere. Ja, und auch wenn die anderen wollen bei mir, ich will gar nichts mehr. Ja, das ist, was ich wünsche, echt. Das ist ein sehr großer Traum.
Ja, und wenn jetzt Mädels irgendwie eine Mail schreiben an mail@radiowissen.de, um Khaled 23 aus Syrien kennenzulernen, Shanli, das würden wir durchaus weiterleiten.
Oder? Auf jeden Fall, das habe ich versprochen.
mail@radiowissen.de. Und Shanli, für dich persönlich, was hast du für einen Eindruck von Khaled? Wie war das für dich?
Also ich fand das spannend am Treffen mit ihm zu merken, er ist so jemand, es kommt drauf an, er kommt halt aus einer Großstadt. Sexualität war für Khaled in der Heimatstadt Aleppo kein Tabu. Mhm. Der hat ja auch schon Erfahrungen da gesammelt. Mhm. Also so Frauen anzusprechen, ins Gespräch zu kommen, zu flirten, für ihn eigentlich gar kein Problem. Aber dann hat er nicht nur so ein Problem, gegen diese Klischees anzugehen, die es gegen Flüchtlinge gibt, vor allem muslimische Flüchtlinge. Er hat auch ein Problem so, glaube ich, mit der deutschen Datingkultur.
Okay, inwiefern?
Also Frauen, die vielleicht so einen Abend oder so ein paar Treffen lang Lust auf Knutschen oder Sex haben, das ist für ihn, glaube ich, ganz neu und nicht so leicht zu durchblicken.
Gibt's aber auch. Ja, danke dafür. Liebe oder doch nur Sex? In eine Stunde Liebe reden wir heute über Flüchtlinge und Sexualität. Ein großes Feld.
D-Radio Wissen.
Dass einer Frau hinterhergepfiffen wird, ist in nordafrikanischen Ländern eigentlich nichts Ungewöhnliches. Hier in Deutschland kann das dann aber schnell nach hinten losgehen. Es kann als übergriffig angesehen werden. Also sexuelle Aufklärung macht Sinn. Einige Angebote für Flüchtlinge gibt es, zum Beispiel von Pro Familia. Und die Nachfrage nach solchen Kursen, die ist groß.
Solma Skolzabai-Broklawski ist Psychotherapeutin und Dozentin für interkulturelle Kompetenz, selber schiitische Muslimin. Und sie hat mir erklärt, worauf es bei der Aufklärung geflüchteter Menschen besonders ankommt.
Sie dürfen nicht vergessen, wenn ich eine Migration hinter mir habe, dann entsteht in der dritten Migrationsphase nach dieser Honeymoon, wie toll das Land ist, eine Loyalitätskonfliktphase. Das heißt, was haben meine Eltern gesagt? Was sagen die? Das heißt, sie müssen bei solchen Unterrichtseinheiten, die ich sehr sinnvoll achte, immer darauf achten, dass sie nicht in Konflikt geraten. Das ist in etwa sich vorzustellen, wenn die Schule eine offene Sexuallehre macht, das wir in den 70er, 80er Jahren hatten, und zu Hause ist noch das Calvin oder so weiter. Ne? Das heißt, sie müssen darauf achten, dass wenn sie solche Unterrichtseinheiten machen, dass die Jugendlichen, wenn sie nach Hause gehen, dass sie nicht in so einen Loyalitätskonflikt geraten und dann sagen, die Deutschen, das sind ja überhaupt keine Ahnung, was Sex ist. Das wussten die echten Afghanen. Ja? Sie dürfen auch nicht vergessen, die Diaspora-Kultur. Sobald ich mein Zuhause verlasse, war drüben alles toll. Ne? Drüben waren alle ganz toll und es war alles hervorragend. Es gab keine Sexualgewalt und alle Frauen waren bescheiden, die Männer und so weiter. Und wenn zum Beispiel so einer davor steht, ein Deutscher, womöglich sieht er anders aus und ich habe das Gefühl, der will mich verseuchen. Ne? Da werde ich mich schützen. Opa hat doch gesagt, wenn du dort ankommst, pass auf, dass du dich nicht verseuchst. Also solche Sachen sind noch da. Deshalb, ich finde das sehr wichtig, soll auf jeden Fall stattfinden, aber man sollte auf diese Feinheit achten, auf die Phasen der Migration, der Ich-Phasen achten und diesen Unterricht so gestalten, dass sie irgendwie erstmal erfahren, was bringen die mit.
Das heißt, wenn in so einem Kurs man thematisiert, ihr müsst jetzt auch Lesben und Schwule mögen oder probiert man ein Kondom aus, ist das eventuell schon too much?
Kommt darauf an, wann sie das machen. Ich würde das sehr langsam, sukzessive hinführen. Ich würde auf jeden Fall auch Material aus den jeweiligen Kulturen nehmen. Wenn sie sagen Kondome, dann würde ich sagen, Leute, wisst ihr eigentlich, wo Kondome herkommen? Die haben nicht die Europäer erfunden, das waren die Ägypter, wisst ihr das eigentlich? Ne? Oder wenn sie sagen Homosexualität, ja, reden wir mal über die ersten Homosexuellen in der Geschichte des Orients. Da gibt es viele Berühmte übrigens, da muss man die wieder den Ball zurückgeben. Also es darf nicht das Gefühl entstehen, die wollen mir einreden, ich bin schlecht.
Sexualaufklärung für Flüchtlinge ist eine wichtige und gute Sache, wenn sie richtig gemacht wird, sagt die Psychotherapeutin Solma Skolzabai-Broklawski.
Das war eine Stunde Liebe zum Thema Habibi, Flüchtlinge, Liebe und Sex. Wir freuen uns über eure Kritik und Feedback.
Schreibt zum Beispiel eine Mail @dradiowissen.de Oder schreibt uns über die sozialen Netzwerke, sucht einfach nach D-Radio-Wissen auf Facebook, Twitter oder bei Google+.
In dieser Sendung ging es vor allem um Männer. Wir machen aber auch mal eine Sendung über Frauen, was sie auf der Flucht erlebt haben, in den Camps, aber auch hier in den Flüchtlingsunterkünften, wie sie vielleicht sexuelle Übergriffe erlebt haben. Auch das Tabu Sex soll eine Rolle spielen. Wie sieht denn da bei den Frauen das Frauen- oder Männerbild aus?
Erstmal für heute. Danke für euer Interesse, eure Offenheit. Ganz viel Liebe wünschen euch Till Opitz
und Shanli Anwar.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.